lesen uns heute aus dem 9. Kapitel die Verse 19 bis 23 unter der Überschrift Rechtes Dienen durch Freiheit in Jesus. Oder anders gesagt, die Freiheit im Dienst dem Nächsten zu dienen. Die Freiheit im Dienst dem Nächsten zu helfen. Hier heißt es, denn wiewohl ich frei bin, sagt der Apostel Paulus, von jedermann habe ich doch mich selbst jedermann zum Knechte gemacht, auf dass ich ihrer viele gewinne. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden, so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich die, so ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allenthalben, ja, etliche selig mache. Solches aber tue ich um des Evangeliums willen, auf dass ich sein teilhaftig werde. Soweit Gottes Wort. Diese Verse, die wir eben gerade gelesen haben, sie werden ja irrtümlicherweise immer zunächst auf die Weltmenschen programmiert. Aber diese Verse sind geschrieben im Zusammenhang mit dem ganzen Korintherbrief. Die Schwachen, die am Gesetz festhalten, die nicht mehr am Gesetz festhalten und diejenigen, die sich vielleicht auch noch stark fühlen, den Juden in der Gemeinde, den Griechen in der Gemeinde, denen bin ich allerlei geworden. Da fängt das nämlich an, was ich dem Einzelnen in der Gemeinde werte. Dem Weltmenschen kann ich nicht ein Segen werden, wenn ich nicht zuerst der Segen mitten in der Gemeinde bin. Denn da gehen die Impulse des Glaubens aus. Und wir erinnern uns noch, und das möchte ich gern als Vorspann sagen, dass zu diesen selben Gläubigen Paulus bezeugend aussprach im ersten Kapitel: Ihr seid durch Gott in Jesus Christus an allen Stücken reich. Euch fehlt nichts. Ihr seid reich an aller Lehre und in aller Erkenntnis. Und Vers 7, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Aber zu denselben Gläubigen muss er dann sagen, wie aus der Freiheit in Christo gedient wird. Wir haben ja die folgenden Kapitel durchgenommen. Der eine sagt, ich darf das nicht essen oder jenes nicht anrühren. Andere sagen, ja, ich kann alles essen und alles anrühren. Die einen sagen, ja, wir haben aber das Gesetz Mose. Und die anderen aus den Griechen, die Korinther, die sagen, wir wissen nichts von diesem Gesetz, wir kennen nur Jesus. Und somit folgen wir entweder dem Apollos nach oder dem Paulus oder dem Kephas oder Christus, obwohl alle Gaben vorhanden waren. Und hier in diesem Abschnitt, schon in dem ganzen 9. Kapitel, preist ja Paulus sein Amt und sagt, schaut doch, ich folge Jesus und ich bin frei und doch nehme ich manche Freiheit nicht in Anspruch, um dem Nächsten zu dienen. Wenn ihr also alles unter euch habt, so wollte er sagen, alle Gaben von Gott, dann nutzt diese Freiheit, dass diese Gaben freigesetzt werden. Dass ihr nicht diese Gaben bzw. die Erkenntnis blockiert durch euer menschliches Verhalten, durch euer verstandesmäßige Verhalten, sondern dass ihr dem die Ehre gebt, der euch alles geschenkt hat, damit er seine Geschenke geben kann. Wir merken, auf der einen Seite ist hier eine gesegnete Gemeinde, eine Gemeinde, die alles besitzt aus der himmlischen Höhe, was man braucht, um auf dieser Erde hier zu leben. Und auf der anderen Seite ist ein absoluter Stillstand oder Missbrauch vorhanden und ein Nicht-Vorwärtskommen. Ein gegenseitiges im Wege stehen und blockieren. Denn wo dies stattfindet, wie hier bei dieser Gemeinde beschrieben wurde, ist ein Zeugnis nach außen nicht möglich. Da ist nur das Zeugnis möglich, dass selbst die, die da sagen, dass sie von Gott beschenkt sind, gar keine Einheit haben. Deswegen brauchen wir uns erst gar nicht bekehren, denn da kriegen wir doch nicht, was wir erhofften, denn es sehen wir ja doch an den Menschen. Die nennen zwar den Namen Jesu, aber sie leben gegeneinander. Und hier will der Apostel Paulus deutlich machen, liebe Korinther, liebe Gemeinde, schaut, ihr seid frei in Christus, aber ihr habt diese bekommen, um sie für den Nächsten zum Wohle einzusetzen. Also der Apollische, der soll doch dem Käfischen dienen, oder dem Paulischen, oder dem Christischen, und nicht den anderen zu sich, dem Paulischen ziehen, dem Käfischen ziehen, dem Apollischen ziehen, sondern ihm dienen. Nutze deine Freiheit, dem Nächsten zu dienen. Obwohl ich ja von allen frei bin, sagt Paulus. Und das ist Gebundenheit in Jesus. Wer in Jesus gebunden ist, ist frei von allen Menschen. Er braucht niemand. Er ist frei, weil er ja, wie wir es auf den ersten Blättern gerade eben gelesen haben, alles bekommt vom Herrn, was er braucht. Was könnte ihm also noch ein Mensch geben? Er ist frei. Und obwohl Paulus von jedermann frei war, sagt er, habe ich mich jedermann zum Diener gemacht. Das ist Freiheit. In Jesus Christus sind wir niemand und nichts verpflichtet. In Jesus Christus sind wir nur ihm, dem Herrn, allein verpflichtet. Und aus dieser Verpflichtung entsteht eine Fürsorge auch für den Nächsten. Aber immer erst die Verpflichtung, will hier der Apostel uns deutlich machen, dem Herrn gegenüber. Nicht die Verpflichtung dem Nächsten gegenüber. Wer nur dem Nächsten dienen will und dadurch vielleicht Jesus, hat die falsche Reihenfolge. Erst Jesus dienen und dadurch den Nächsten. Das ist diese Reihenfolge, weil niemand weiß, wie er dem Nächsten dienen kann. Niemand weiß, was der Nächste wirklich braucht, sondern nur Jesus weiß es. Und er muss uns beschenken und bewegen, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Art zu tun. Darum erst immer Jesus allein verpflichtet sein und daraus resultierend dem Nächsten. Wir sind also frei von jedermann, weil wir Ewigkeitsmenschen sind durch die Wiedergeburt im Geist. Und sind dadurch frei geworden von den Bindungen an das Irdische. Ich sage nicht frei geworden von der Gegenwart des Irdischen. Wir haben hier Stühle, wir haben einen Teppich, ist alles irdisch. Lampen. Die Gegenwart des Irdischen umgibt uns. Aber die Bindung daran ist nicht mehr vorhanden. Die Bindung. Das heißt, wir gebrauchen, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, diese Dinge. Aber wir werden nicht von den Dingen benutzt. Wir gebrauchen sie, ohne sie zu missbrauchen. Das ist die rechte geistliche Reihenfolge. Keine Bindungen mehr an das Irdische. So wie es der Herr ja auch deutlich sagt. Die Sprache der Bibel, die Sprache Gottes ist so klar, aber sie geht uns nicht in den Kopf und deswegen lassen wir sie auch oft nicht ins Herz. Weil der Kopf alles filtert, was das Herz bekommen darf. Und weil der Kopf so wenig versteht, kriegt das Herz auch wenig ab. Aber wir sollen am Kopf vorbei die Worte der Bibel ins Herz lassen. Und das war bei der Gemeinde in Griechenland sehr schwer. Sie filterten alles mit dem Kopf und nur was sie verstanden, ließen sie ins Herz. Aber hier heißt es in Johannes 17, wo der Herr Jesus betet, in Vers 14, ich habe ihnen, den Jüngern, dein Wort gegeben und die Welt hasste sie. Warum? Denn sie sind nicht von der Welt. Also das ist ein starkes Wort. Das kann man ja nicht verstehen. Wieso? Die anderen sind von der Welt und die hier sind nicht von der Welt. Und dann setzt der Herr Jesus hinzu, um deutlich zu machen, was er damit meint. Denn sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Dann versteht man das schon etwas klarer. Dass Jesus nicht von der Welt ist, das verstehen wir. Aber jetzt sagt er, sie sind es auch nicht, so wie ich. Also eine ganz neue Dimension. Und die Gemeinde soll das verstehen, dass sie jetzt aus der Freiheit, zu der sie befreit worden sind, Gott leben. Zwar in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Und das Übel tritt dann wieder ein, wenn die Welt bestimmend wird für die Gemeinde Jesu. Wenn wieder die Welt Menschen, die gläubig sind an Jesus, in den Griff kriegt. Wenn die Materie, die irdischen Dinge, wieder den Menschen gängeln. Der Herr Jesus brachte das ja immer so auf den Punkt seinen Jüngern gegenüber und das galt ja nicht nur seinen Jüngern. Ich möchte so sagen, die Korinther und wir sind nicht besser als die Jünger. Wir sind keineswegs besser, möglicherweise schlechter, aber besser schon gar nicht. Und wenn er zu ihnen sagen muss, ihr Kleingläubigen, habt ihr denn je Mangel gelitten? Und sie mussten sagen, nein. Und er gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach dem anderen. Dann gilt uns das ja auch. Dann gilt uns das vielleicht sogar noch viel mehr als den Jüngern, die doch schon in ihrem äußeren Wandel Dinge bewiesen haben, die wir vielleicht noch gar nicht durchgemacht haben. Also ich lese immer wieder gerne diese Stellen der Berufung der Jünger, wo es einfach heißt, sie verließen ihr Schiff, sie verließen ihren Vater und folgten Jesus nach. Ich denke, das haben die meisten von uns noch nicht so erlebt. Sie sind in ihrem Beruf geblieben, sie sind bei ihren Eltern geblieben oder Verwandten geblieben, haben noch keinen verlassen. Die Jünger haben rein äußerlich schon viel, viel mehr praktiziert als wir vielleicht. Und doch sagt der Herr Jesus zu ihnen, passt auf, seid nicht kleingläubig, sondern denkt daran, zu wem ihr gehört. Ihr seid nicht von der Welt. Lasst euch also nicht wieder binden in diese materiellen Dinge. Nutzt eure geistliche Freiheit zum Dienst am Nächsten. Diese Freiheit soll uns also nicht zum Selbstzweck dienen, so wie dieser damaligen Gemeinde, zum Selbstzweck, dass es ihnen im Geiste wohlgeht und auch am Leibe wohlgeht, sondern eingesetzt werden für den Nächsten. Weil wir ja in Jesus Christus alles haben, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, so steht es auch im 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, sind wir frei, der Sache des Nächsten gegenüber, diese zu unserer Sache zu machen, also den Nächsten gegenüber anzunehmen. Man kann ja nur, das verstehen wir ganz leicht, man kann ja nur den Nächsten annehmen, wenn man selber frei von den Sorgen ist. Wenn ich von Sorgen erfüllt bin und zermartert, habe ich kein Ohr für den Nächsten. Dann ist der mir sogar eine Last, wenn der mir noch was erzählt, was so negativ ist. Aber wenn ich selber frei bin von den Sorgen, dann kann ich ihm zuhören. Dann kann ich sagen, was hast du? Ah, so ist das. Ja, das verstehen wir in 2. Petrus 1. Da steht das dann, was ihr braucht zu einem göttlichen Wandel in dieser Zeit, habt ihr alle geschenkt bekommen. Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und die allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt, dann wendet allen euren Fleiß daran und reicht da in eurem Glauben, und dann kommt so eine richtige Aufzählung, so ein Teleskopstab, wo eins in dem anderen steckt, Tugend, Erkenntnis, Geduld, Gottseligkeit, brüderliche Liebe, allgemeine Liebe. Ja, aber hier wird betont, das ist alles nur möglich darzureichen, nachdem wir so reich beschenkt worden sind. Also das muss keiner produzieren, das sollten auch die Korinther nicht produzieren, denn das kann kein Mensch produzieren. Das kann kein Mensch geben. Das ist unmöglich. Das kann nur Gott geben. Aber nachdem wir wiedergeboren sind und haben das alles bekommen, sollen wir es jetzt auch geben. Jetzt sind wir frei geworden zum Dienst am Nächsten, sonderlich für die Glaubensgeschwister. Jakobus, der Apostel, der spricht nicht umsonst von dem königlichen Gesetz. In Jakobus 2, 8 bis 9 sagt er, so ihr das königliche, also das oberste Gesetz erfüllt nach der Schrift, und wie lautet es? Das ist ein Zitat schon aus dem 3. Mose 19, 18. Liebe deine Nächsten als dich selbst, so tut ihr wohl. So ihr aber die Person anseht, der ist paulisch, der ist käfisch, der ist apollisch, tut ihr Sünde. Und ihr werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Also das königliche Gesetz, und hier erkennen wir auch wieder deutlich, dieses Wort ist ein Wort, was niemand erfüllen kann. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Keiner. Manch einer glaubt es vielleicht, dass er es erfüllen kann, aber er schafft es nie. Er kann es nur durch das Geschenk Gottes in Jesus Christus. Durch die Gabe des Heiligen Geistes, da kommt das Gesetz des Königs aller Könige zum Tragen. Jetzt bist du frei, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Ohne diese Freiheit ist das nicht möglich. Aber die Korinther haben ja alles geschenkt bekommen. Sie konnten das, aber sie setzten es nicht ein. Sie ließen sich wieder verstricken in die irdischen Dinge, in das irdische Denken. Und darum musste er ihnen ja auch schreiben, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Oder wie Paulus sagt, was ich euch rede, das sind nicht Worte der Vernunft, sondern Worte gezeugt durch den Heiligen Geist. Die Worte der Vernunft, die könntet ihr vergessen, liebe Korinther. Die bringen euch überhaupt nichts. Aber die Worte gegeben durch Jesus Christus, die geben Leben und Weg. Also, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, dann tut ihr wohl. Dieses Gebot, das nur in der Fülle durch Jesus Christus, den König aller Könige, erfüllt werden konnte und kann in uns, soll uns bewegen zu dem Dienst am Nächsten zunächst in der Gemeinde und darüber dann außerhalb. Jesus selbst gab sich zum Vorbild in der göttlichen Freiheit, dem Nächsten zu dienen. Seine Freiheit war, dass er uns gleich wurde und dass er uns durch dieses Gleichwerden einlud zu der Erlösung, die er selber am Kreuz vollbrachte und zur damaligen Zeit vollbringen wollte. In 2. Korinther 8, Vers 9, also ein Brief weiter, schreibt das Paulus ja an dieselbe Gemeinde, aber doch an alle Gläubigen, und sagt, das ist Freiheit, Er, Jesus, zeigte diese Gnade, dass obwohl er reich ist, wurde er arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Die Freiheit Christi bewegte den Herrn dazu, äußerlich gesehen arm zu werden, um durch diesen Dienst uns reich zu machen. Und genau das meint der Apostel Paulus auch hier. Ich bin frei von jedermann und doch mache ich mich jedermann zum Knecht, zum Diener, damit ich jedermann dienen und gewinnen kann. Für mich? Nein, für Jesus. Nebenbei ein Gedanke. Wir sollten nicht dem Gedanken verfallen, Menschen für eine Gruppe oder eine Gemeinde zu gewinnen. Das ist ganz verkehrt. Wir wollen Menschen nur für Jesus gewinnen. Nur für Jesus. Egal, wo der Herr sie auch hinführt. Zu ihm müssen sie kommen und er bestimmt, wo sie zu sein haben. Wir dürfen nie den Ehrgeiz haben, Menschen in eine Gruppe oder Gemeinde bringen zu wollen. Dann machen wir aus ihnen ärgere Leute, als wir selber sind. Aber wenn wir sie zu Jesus bringen, dann wird er sie beschenken und wird sie führen und leiten nach seinem Wohlgefallen und seiner Weisheit. Auch in Hebräer 12, Vers 2 steht es von der Freiheit Jesu Christi, die aber genutzt wurde zum Dienst. Er ist frei von jedermann, nicht? Das verstehen wir sehr gut. Gott ist frei von jedermann. Er braucht uns alle nicht. Aber wir brauchen ihn. Er ist absolut frei von uns und hat sich doch zu einem Diener für uns gemacht. Hebräer 12, Vers 2, obwohl er hätte mögen Freude haben, Jesus Christus, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Wir freuen uns sehr über den zweiten Teil, wovon ich gelesen habe. Er duldete das Kreuz. Ja, wir sehen sofort unsere Erlösung. Aber vorher der Satz, obwohl er hätte anders handeln können, weil er frei von uns ist. Obwohl er hätte Freude haben können. Er hätte es nicht tun müssen. Er war frei von allen Menschen. Und deswegen auch im Johannesevangelium sagt ja der Herr Jesus, niemand nimmt das Leben von mir. Keiner. Es ist so töricht, wenn Menschen manchmal sagen, Jesus wurde ermordet durch diese und jene. Töricht. Niemand konnte Jesus das Leben nehmen. Sondern er sagt, ich lasse es freiwillig, gebe ich es. Niemand nimmt es mir. Und darum liebt mich mein Vater, dass ich das Leben gebe. Ja, also obwohl ich hätte Freude haben können, erduldete ich, so sagte Jesus, das Kreuz, achtete der Schande nicht und habe mich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Es geht also nicht nur in erster Linie um den göttlichen Auftrag, andere Menschen zum wahren Leben einzuladen, sondern mehr noch um die freiwillige Nutzung der neuen Freiheit. Die freiwillige Nutzung der neuen Freiheit, zu der wir befreit sind. Der Herr Jesus hat seine Freiheit freiwillig benutzt zum Dienst, nicht aus Zwang. Und wir sollen auch lernen, und die Gemeinde, die hier beschrieben wird, lernen, die Freiheit in Christo freiwillig zu nutzen und einzusetzen. Dann gibt es ja keine Aufrechnung mit dem Nächsten, sondern ein wirkliches, freies Dienen zum Wohl des Nächsten und natürlich auch zum Lobe des Namens des Herrn. Darum sagt zum Beispiel Sprüche 12, Vers 26, das ist wunderbar, wie das schon so mit einem Satz vorgeschattet ist, diese neue Freiheit. Da steht, der Gerechte hat es besser, denn sein Nächster. Also wir können auch sagen, der Gerechtgemachte. Es gibt ja keinen Gerechten, sondern nur der, der durch Jesus gerecht gemacht ist, hat es besser denn sein Nächster, weil er nämlich in der Freiheit lebt. Und aus dieser Freiheit heraus darf er dem Nächsten, der dies noch nicht hat, oder der noch in der halben Freiheit erst steht, dienen. Der Gerechtgemachte soll erkennen, dass er es gut hat, dass er es besser hat, dass er etwas zu geben hat und nicht seine Position einfach nur verherrlichen, ich bin Paulus und da werden wir jetzt diskutieren drüber, der du Käfisch bist, ob nicht Paulus besser ist. Nein, der Gerechtgemachte hat es besser als der Nächste und darum soll er das Bessere dem Nächsten, dem es vielleicht schlechter geht, anbieten. Er ist frei. Er lebt in der Freiheit und sein Nächster noch in mancherlei Knechtschaft. Wir hatten das ja betrachtet, auch im Blick auf die Speisegebote. Der Schwache, der sagt, ich esse kein Fleisch und dies und jenes. Ja, da ist der Freigemachte besser dran als dieser, der noch in der Knechtschaft lebt, weil er sich nicht traut, die ganze Freiheit zu nutzen. Und dem soll gedient werden, nicht mit ihm diskutiert in Rechthaberei, sondern gedient werden. Das ist die wunderbare Aufgabe. Und hier verstehen wir den Apostel in Vers 19, wiewohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf dass ich ihrer viele gewinne. Allem gilt der Auftrag, den Juden bin ich geworden wie ein Jude, dass ich die Juden gewinne, also die, die unter dem Gesetz groß geworden sind, denen, die unter dem Gesetz noch sind, die Freiheit noch nicht so genutzt haben, bin ich geworden wie unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz sind, auch gewinne, dass sie zu Jesus in die Freiheit kommen. Denen, die ohne Gesetz sind und manchmal auch die Freiheit missbrauchen, weil sie sagen, wir haben ja kein Gesetz, wir können machen, was wir wollen, bin ich geworden wie einer ohne Gesetz, obwohl ich selber nicht ohne Gesetz bin, sondern mit dem Gesetz Christi, sagt Paulus, damit ich die auch gewinne, dass sie in die echte Freiheit kommen, die nämlich zum Dienen führt. Und den Schwachen, die sich noch ein Gewissen machen, bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allenthalben ja etliche selig mache, im Sinne nicht von ewiger Rettung, sondern im glückseligen Zustand. An vielen Stellen der Schrift heißt es ja auch, selig oder glückselig ist der, der Gottes Wort hört und behält und im Herzen bewegt. Oder wenn es heißt, selig wird die Frau durchs Kinder kriegen, dann ist hier nicht gemeint, sie wird in Ewigkeit gerettet, sondern sie ist glückselig, so sie die Gaben Gottes empfängt und auch vor dem Herrn führt, leitet und zum Herrn in der Furcht des Herrn zieht und erzieht. Also das Wort selig hat hier nicht mit ewiger Rettung und Verlorenheit zu tun, sondern eben mit glückselig in der Freiheit Christi leben, in der Freude leben, in der Dankbarkeit, in der Gewissheit, der Herr hat alles geschenkt und er tut auch alles zum Guten hin. Ich brauche nicht sagen und klagen, weil er alles im Griff hat. Jedermann soll uns also lieb und wert sein. Jedermann. Jedermann, der Schwache, der vermeintlich Starke, der Gesetzliche, der über die Freiheit hinausgeht. Jedermann soll uns lieb und wert sein. Und natürlich darüber hinaus, wir haben ja im Petrusbrief gelesen, die schwierigste Liebe ist die Liebe, die allgemeine Liebe. Aber diese allgemeine Liebe wird nur erreicht, wenn die Bruderliebe da ist. Wo die Bruderliebe fehlt, das haben wir in diesem Teleskopstab gelesen, kommt es nie zur allgemeinen Liebe. Das heißt, ich kann den Weltmenschen nicht lieben und ihn einladen, wenn ich die Glaubensbrüder nicht lieben kann. Das ist unmöglich. Erst muss die Liebe zu den Glaubensbrüdern da sein und dann erwächst daraus die Vollmacht, auch den Ungläubigen zu lieben. Ich kann ihm ja gar nicht zeigen und nicht führen zu dem liebenden Heiland, wenn ein Bruch in meinem Herzen zu meinem Bruder und zu meiner Schwester ist? Ist es unmöglich. Denn irgendwann stößt der an diese Grenzen. Und dann sagt er, ach, du wolltest mich zu Jesus führen? Ja, du bist ja selbst im Unfrieden. Nicht, wie wir es manchmal auf der Straße gehört haben durch junge Leute, die dann sagen, ach, hört mir doch auf. In meiner Nachbarschaft wohnen auch Christen, die müsstest du mal hören, wie die miteinander zanken. Aber sonntags gehen sie zum Gottesdienst. Ja, und dann müssen wir immer entschuldigend sagen, ja, wisst ihr, schau nicht auf die Christen, sondern schau auf Christus. Eigentlich sollte man auch mal auf die Christen schauen dürfen, aber dann müssen wir das leider so sagen. Und das ist kein gutes Zeugnis, wenn wir das so sagen müssen. Schau auf Christus, aber du solltest auch auf die Christen schauen. Also es gilt ja allen Menschen, alle sollen uns lieb und wert sein. So wie es ja auch in 1. Johannes 2, Vers 2 steht, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Schuld, aber nicht nur für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Also wenn Jesus Christus in seinem Dienst, seiner Liebe, alle Menschen, egal wer sie sind, gemeint hat, warum sollten wir ausgrenzen und sagen, den ja, den nicht und so weiter. Warum sollten wir Unterschiede machen? Wenn Jesus allen gedient hat, der ganzen Welt, dann ist es selbstverständlich, dass seine Nachfolger auch alle aufnehmen, weil sie ja dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Merken wir, wie weiträumig doch diese Freiheit in Christus ist. Wie segensreich und wie kleinkariert, so hat es jetzt auch mal so ein Nachrichtensprecher gesagt, über eine Äußerung eines Politikers merkt man schon, das Karo ist sehr klein, hat er gesagt, ja, wie kleinkariert oft dann auch die Nachfolger Jesu sind. Sie beschränken sich immer nur so auf so einen kleinen Pulk, kleinen Teil. Sie haben nicht den Blick für das Ganze, für das Große. Aber Jesus Christus will, dass allen gedient wird und alle eingeladen werden. Ob sie die Einladung annehmen, das ist wieder was anderes. Ja? Aber von unserer Seite aus soll diese Freiheit und die Offenheit da sein. Wir dürfen und sollen also in die Welt auch gehen können und mancherlei werden, ohne dabei Jesus und die Freiheit in ihm zu verlassen. Wir lassen uns in unserem Leben beschneiden, will der Apostel Paulus hier sagen, und er redet das ja immer zu der Gemeinde. Wir lassen uns beschneiden, und er gibt sich in dem Falle jetzt auch zu einem Zeugnis und sagt, ich lasse mich beschneiden, obwohl ich von jedermann frei bin, mache ich mich zu einem Knecht, mit der Absicht, ihn den Nächsten näher zu Jesus hin einzuladen. In der Bergpredigt wies der Herr darauf hin, in Matthäus 5, 41, und sagte dann, das ist hier diese Freiheit des Dienstes. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile, dann gehe mit ihm zwei. Sage nicht, ich kann das nicht. Sondern Freiheit in Christo heißt, ja, ich kann es. Dann gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir abbeugen will. Das ist eine unglaubliche Freiheit, die in Christus ist, die er den Seinen ins Herz legt und sagt, ihr habt das alles bekommen durch die Wiedergeburt im Geist. Ihr könnt das. Nutzt diese Freiheit darin. Auch im Blick auf den Bruder oder die Schwester in der Gemeinde sollen wir aus unserer Freiheit in Christo dienstbar sein. Ich lese dazu auch mal Philipper 2, 4 und dann 5 bis 7. Da wird es ja genau in den Vergleich gesetzt mit der Dienstgesinnung Jesu. Also wir sollen einander dienen, so wie Jesus Christus auch gedient hat. Vers 4, ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des Andern ist. Und dann schließt sich das an, so sei ein jeder gesinnt, wie Jesus auch war. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, gottgleich sein, sondern entäußerte sich selbst. So sagt Paulus, dem Juden bin ich ein Jude, dem Griechen ein Grieche, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich einem anderen Menschen und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod und Kreuz. Er erniedrigte sich selbst, aber wenn wir darüber nachdenken, der Herr Jesus ließ sich nie missbrauchen. Also in dem Sinne, dass er von seinem Weg weggezogen werden konnte. Nichts konnte ihn durch den menschlichen Einfluss von seiner Freiheit trennen. Nichts. Zum Beispiel Nazareth auch, wo man ihn steinigen wollte. Er hat die Wahrheit gesagt, er ging mitten durch sie hinweg. Keiner konnte ihn hindern. Nicht. Er diente uns Menschen, aber er ließ sich nicht aus seiner Freiheit, göttlichen Freiheit, herausnehmen, sondern er blieb in der Freiheit, obwohl er sich erniedrigte, um uns zu dienen. Und diese Freiheit hat er genutzt, um alle, wie es in Johannes 12 steht, wenn ich erhöht werde von der Erde, nur mit dem einen Sinn, zu dem Leben in Gott, dem Vater, will ich sie alle zu mir ziehen. Das war der Sinn. Also nur dieses Augenmerk, und Paulus will es auch wieder neu der Gemeinde sagen, wenn ihr in der Freiheit Christi euch dann dem anderen gleich macht, bitte nur diesen einen Punkt im Auge haben, ihn zu Jesus zu ziehen. Nie zu euch, der du vielleicht Käfisch, der du Apollisch bist, der du eben irgendeinen Standpunkt vertrittst. Zieh nie die Menschen zu dir. Zieh sie immer zu Jesus. Zieh sie nie zu deiner Meinung, sondern immer zu Jesus. Und wer diese Freiheit hat, an sich vorbei Menschen zu Jesus zu führen, der handelt im Geist Gottes. Aber wer immer die Menschen sich gefügig machen will, dass sie denken, wie man selber denkt, der beweist die Unfreiheit bzw. das Nichtnutzen seiner Freiheit in Christus. Als die Pharisäer fragten, wer denn der Nächste ist, dem man dienen soll, das ist im Gleichnis des barmherzigen Samariter in Lukas 10, da sagte der Herr, das ist der, der Hilfe braucht. Nicht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, wer ist denn mein Nächster? Das ist der, wo du siehst, dass er Hilfe braucht. Und dem sollst du deine Freiheit, in deiner Freiheit dich zur Verfügung stellen, um ihm den Segen Gottes teilwerden zu lassen. Es wird dort geschrieben in Lukas 10, dass dieser Samariter, der sich erbarmte über den Überfallenen, Mitgefühl hatte, Zeit, Güter gab, Öl, Wein, Kraft investierte, Geld gab, Liebe. Alles, was er hatte, aus seiner Freiheit, er hatte ja auch die Freiheit, einfach weiterzugehen. Er war ja nicht der Überfallene, er war ja nicht der, der Schmerzen hatte. Er war ja gesund, er hatte auch Geld. Und doch grenzte er in diesen Augenblicken seine Freiheit ein, um dem Nächsten zu dienen. Hilfe. Hilfe in der Gemeinde, Hilfe auch am Nächsten außerhalb der Gemeinde. Die Freiheit in Christo, die Geborgenheit und Sicherheit in ihm, ewig zu leben, macht uns sehend auch für die Not des anderen. Hier könnte man auch sagen, in Korinth kamen die Glaubensgeschwister aneinander, weil sie nicht mehr die Not des anderen sahen. Sie sahen nur konfrontiert, was der, oder hörten, was der sagte, aber sie sahen nicht mehr, dass er das sagte aus einer Not. Er sagte deswegen, dass er käfisch ist oder paulisch, weil er selbst in der Not der Begrenzung stand. Und der Nächste konnte das nicht mehr erkennen, dass der eigentlich in der Not ist, wenn er sowas sagt. Und darum konnte er ihm nicht helfen. Weil er selber auch in der Not war. Er war dann eben paulisch, wenn der käfisch ist. Und er war selbst gefangen. Die Not erkennen durch die Freiheit in Christus. Denn allen soll doch geholfen werden. Paulus sprach also mit großer Dankbarkeit von seiner Gnadenerfahrung, indem er sich ja zugleich auch, wie es in 1. Timotheus 1,15 heißt, als den größten Sünder bezeichnete. Und ich denke, da können wir uns alle einreihen. Jeder ist der größte Sünder. Ich denke nicht, dass Paulus von allen Menschen wirklich der größte Sünder war. Aber er hat sich vor Gott so gesehen. Und dadurch, dass er sich so gesehen hat, brachte er gar nichts Eigenes mehr mit. Denn wenn ich der größte Sünder bin, ja, dann habe ich ja überhaupt nichts mehr zu bringen. Dann ist ja alles falsch. Und dann muss ich auf allen Gebieten beschenkt sein. Und deswegen war er auch beschenkt. Und er begründete seinen Dienst am nächsten mit dieser Herrlichkeit des Evangeliums, das ihn befreit hat. Er sagt nämlich, damit ich dem Evangelium kein Hindernis mache. Solches tue ich um des Evangeliums willen, auf dass ich sein teilhaftig werde, auf dass ich darin mich ausbreiten kann zur Ehre des himmlischen Vaters. Die Gnade, also der Vergebung der Sünden, und das ist immer so wieder so wichtig. Ich denke, auch liebe Geschwister, wir brauchen ja nicht nur über die Korinther reden, das geht uns ja persönlich so, das geht vielen in dieser Zeit so. Wir vergessen allzu leicht, auch im Disput vielleicht mit dem Nächsten, wo wir herkommen. Und dass wir nur aus Gnaden gerettet sind. Dass wir totale Versager waren, die Jesus angenommen hat. Die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde von nur Versagern. Von Sündern, von unfähigen Leuten. Schon am Anfang dieses Briefes sagt Paulus, schaut mal unter euch, die, die nicht Versager sein wollen, die nicht unfähig sein wollen, die findet ihr gar nicht in der Gemeinde Jesu. Schaut euch mal um, sagt er. Seht ihr unter euch, was nichts gilt vor der Welt, also die Armen, die Schwachen, die Elenden, die erkannt haben, dass sie Versager sind. Wenig hohe sind unter euch, weil die glauben nicht, dass sie Versager sind und total am Ende. Aber die, das glauben, Gemeinde Jesu, bestehen nur aus Versagern. Sie brauchen die Geschenke Jesu. Und wo man das örtlich vergisst, ich bin ein Versager, du bist ein Versager, Jesus versagt nie, dann wird der eine paulisch, der andere käfisch und dann geht das hin und her und jeder glaubt, das Richtige zu wissen. Nein, wir wissen nichts und Christus weiß alles. Das ist das ganze Geheimnis. Petrus hat es nach Pfingsten ja ausgerufen und gesagt, es ist in keinem anderen Heil. Sucht es bitte bei keinem Menschen. Nur in Jesus Christus. Es ist uns überhaupt kein anderer Name unter dem Himmel genannt worden. Kein Heiliger, kein Mensch kann uns helfen. Nur Jesus. Nur Jesus. Und wo man irgendwo anders Heil der Seele sucht, ist man auf Abwegen und die Freiheit sinkt zusammen, die Freiheit in Christus. Ich freue mich, dass ich jetzt hier so einen Artikel gelesen habe, dass ja auch hier der Volker Kauder, der von der Bundestagsfraktion, der Vorsitzende, da gesagt hat, dass wir ja das Evangelium brauchen. Auch die Politiker brauchen das Evangelium. Ohne Gebet geht nichts. Der Arbeitstag muss mit Gebet zu Gott begonnen werden. Das sind große, wunderbare Töne. Ja? Auch hohe Männer erkennen, dass das notwendig ist. Denn in der Politik, so sagt er, geht es nie um die letzten Dinge. Wir sind nie die weisen Leute, sondern immer nur durch die vorletzten Dinge. Die letzten Dinge weiß Gott und darum dürfen wir unseren Arbeitstag nicht ohne Gebet beginnen. Ja, und auch andere Politiker aus anderen Parteien kommen zu solchen Zusammenkünften zusammen. Er sagt natürlich, wir können das Neue Testament nicht in Gesetzesparagraphen umsetzen. Das geht nicht, aber wir können uns darunter beugen. Und wir brauchen Jesus Christus. Er ist der verlässliche Gesprächspartner. So sagen sie. der verlässliche Gesprächspartner. Ohne ihn geht nichts. Gottes Gabe in Jesus Christus hilft nicht nur aus einer Sünde, das müssen wir so sagen, sondern es steht auch in Römer 5, Gottes Gabe in Christus hilft aus allen Sünden, aus allen Sünden. Das Evangelium schließt keinen Menschen aus. Es hat uns ja nicht ausgeschlossen, sonst wären wir die Ersten, die ausgeschlossen werden müssten. Und weil wir nicht ausgeschlossen worden sind, merken wir, dass keiner ausgeschlossen ist. Ja, so wie Paulus sagt, ich bin der Vornehmste der Sünder, ich bin nicht ausgeschlossen worden, also sind die anderen auch nicht ausgeschlossen. Und dann will ich meine Freiheit nutzen zum Dienen, dem Juden ein Jude, Grieche ein Grieche, dem Schwachen ein Schwacher sein, um des Evangeliums willen. Denn der Herr Jesus hat ja gesagt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich war es, der euch erwählt hat und nur zu dem einen Grundzug in dieser Welt gelassen, zu nichts anderes, dass ihr hingeht und Frucht bringt, solche die bleibt. Das müssen wir auch als Gemeinde, und das sollten die Korinther auch erkennen, die Existenzberechtigung der Christen auf dieser Erde hat nur diesen einen Sinn, Jesus zu dienen. Sonst hätte er uns sofort entrücken können, nachdem wir wiedergeboren sind. Aber er hat gebetet, Vater, tu es nicht, sondern sie sollen für meinen Namen hier sein. Sie sollen dienen dem Nächsten und zeigen, dass in mir eine große Freiheit des Lebens ist, nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Ewigkeit. Also nochmal der Tenor, die Freiheit in Christus soll zum Dienst genutzt werden und nicht zum Gegeneinander, sondern zum Füreinander, hinweisend auf Christus, nicht auf Paulus, nicht auf Apollos, nicht auf Petrus, auf keinen Menschen, sondern nur auf Christus.